SWR Kultur Hörbuch
Xerox Roman von Fien Feldmann Folge 2 Es liest Maria Wördemann.
Er fragte mich, ob ich eine andere Papiersorte ausprobiert hätte, aber das hatte ich nicht. Das würde unser Inhouse-Designer wahrscheinlich auch nicht gutheißen, denn es gab strikte Regeln für Papiersorte und Gewicht. Sowas musste in Meetings diskutiert werden, und wenn man es ändern wollte, müsste das ganze Corporate Design überdacht werden. Eine andere Papiersorte könnte helfen. Wer weiß. Der Techniker musste los. Er ließ mich mit diesem halbherzigen Tipp zurück und 22 Kisten dieses speziellen DIN-A4-Papiers, mit dem ich nichts mehr anfangen konnte, weil das Papier beschlossen hatte, sich mit all seinen Fasern dem Drucker zu widersetzen. Bäume reagieren selbst nach ihrem Tod auf Wärme. Sogar dann noch, wenn sie zu Sägespänen reduziert, zu Zellulose zermahlen, gebleicht, gepresst und geschnitten wurden. Die Fasern schwellen langsam an. Mit dem bloßen Auge kann man das nicht sehen, und doch passiert es, weshalb ein Blatt Papier sich an einem heißen Tag nur mit Mühe einen Weg durch das Gerät bahnen kann, das ihm dann zu eng ist. Die Trockenheit im Winter bringt übrigens wieder andere Probleme mit sich. Heute ist es fast 30 Grad. Draußen zittern die Bäume in der Hitze. Ich stehe neben dem Drucker bereit. Inzwischen bleibt alle 8 Seiten ein Blatt zwischen Einzugsschacht und Fach 1 stecken. Fehlercode 001. Papierstau. Es ist wie mit einem Baby. Er hat nur wenige Möglichkeiten zu kommunizieren, also muss man immer raten, was los ist. Aber darin wird eine Mutter ja auch immer besser. Ich bleibe also geduldig stehen, zähle die röchelnden Atemzüge des Geräts mit und bei jeder Zahl wird ein Blatt ausgeworfen, bis zur 8. Dann folgt ein Rascheln, danach ein Keuchen. Der Drucker hat sich verschluckt und erstickt beinahe. Das Keuchen geht in ein Gurgeln und Fiepen über. Er erstickt. Tu was. Wenn Menschen ersticken, ziehen sie sich aus Scham an einen Ort zurück, an dem sie in Ruhe sterben können. Drucker können das nicht. Sie sind vom Wohlwollen ihrer Partner abhängig. Sofort öffne ich die Klappe an der Vorderseite des Geräts, ziehe das festsitzende Papier heraus, vorsichtig, denn es darf nicht reißen. Eine Fischgräte muss auch als Ganzes aus der Luftröhre eines Kindes entfernt werden. Dann schalte ich den Drucker aus, ziehe den Stecker aus der Steckdose, warte 20 Sekunden, stecke den Stecker wieder ein und schalte den Drucker wieder an. Nach einer ungefähr halbminütigen Aufwärmphase mit Summen und Klickgeräuschen zeigt er an, Druckauftrag wird fortgesetzt. Er atmet wieder. Ich auch. Und wieder 8. Ich habe mich noch nicht getraut, meinem Chef zu sagen, dass ich das Paket nicht gefunden habe. Aber zum Glück kontrolliert mich niemand. Ich meine, natürlich wird überprüft, ob die Briefe rechtzeitig verschickt werden, aber womit ich meinen Arbeitstag fülle, kümmert niemanden. Wegen des Druckergeräuschs habe ich ein eigenes Büro. Das hilft. So kann mir niemand auf den Bildschirm gucken. Manchmal surfe ich ein bisschen im Internet. Ein schlechtes Gewissen habe ich deswegen nicht, denn ich bekomme Mindestlohn, von dem ein Betrag fürs Mittagessen einbehalten wird. Was, wenn ich an einem anderen Ort aufgewachsen wäre? Irgendwo in einem anderen Teil des Landes. Irgendwo an einem stehenden Gewässer. Irgendwo mit einem kleinen Boot. Was, wenn ich reich gewesen wäre? Dann würde ich diesen Job jetzt nicht machen. Dann wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass es einen Job wie diesen überhaupt geben könnte. Vielleicht habe ich, ohne es zu merken, einen enormen Mangel an Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, das ich von vornherein gehabt hätte, wenn ich reich gewesen wäre. Dabei sollten eigentlich gerade reiche Leute von Selbstzweifel geplagt werden. Gerade sie sollten sich fragen, das Stipendium in New York, das Praktikum bei dieser Kultureinrichtung, die Doktoratsstelle, den Master an der Kunsthochschule, habe ich das wirklich verdient? Aber das fragen sie sich nicht, denn das kennen sie von klein auf nicht anders. Abgesehen vom Führerschein mit 18 sind das unter anderem folgende Dinge. Klavierunterricht, Klavier im Haus, gute Bücher, Wintersporturlaube, sich heimisch fühlen in teurem Interieur,
Die ungeschriebenen Regeln darüber, wie laut man sprechen darf und wie man sich bei Tisch benimmt. Die richtige Aussprache des Wortes Chor. Das Wissen, was eine Hypothek ist, wie sinnvolle Geldanlage funktioniert. Eine Freundin, ein Familienmitglied oder eine Bekannte mit dem Namen Emma. Schach. Etikette. Sprichwörter. Die richtigen Fernsehprogramme. Vertrautheit mit klassischer Musik. Wann man siezt oder duzt, grammatikalisch korrekter Sprachgebrauch, welche Sorte Alkohol und welche Sorte Alkoholismus akzeptabel sind. Dass man sich auf einen bestimmten Stuhl nicht setzen darf, denn der ist Design oder aus einem edlen Material. Wie man ein Weinglas hält. Dass es unhöflich ist, sich anderer Leute Bücherregal genauer anzusehen. Tennisregeln. Und weil man all diese Dinge weiß, wird man sich nie in seinem tiefsten Innern fragen, ob man irgendetwas eigentlich verdient hat. Es ist natürlich und man ist kein schlechter Mensch. Man ist gegen die Ungleichheit in der Welt. Man findet, dass jeder dieselben Chancen verdient. Man ist eine redliche Person. Natürlich ist man das, denn so ist man erzogen. Doch die subtilen, immer größer werdenden Implikationen dieser ungleichen Verteilung entgehen einem. Man denkt, dass diese mit der Zeit kleiner werden statt größer und meint daran nichts ändern zu können, weil das System nun mal so ist. Vielleicht schlummert in meinem Unterbewusstsein ein Minderwertigkeitskomplex, den ich nie loswerde, weil ich mich für meine Familie schäme und den Akzent, den ich früher hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Tennisregeln kennt, diesen Job machen würde. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Jedenfalls habe ich alle Zeit der Welt, um in meinem kleinen Büro über diese Dinge nachzudenken, während mein Drucker stockend Briefe in 8 Blattstapeln druckt, während das Gerät Papier schluckt und ausspuckt, während es versucht, die Natur im A4-Format in Reih und Glied zu zwingen. Ich finde es übrigens traurig, wie schnell alle den Drucker im Stich lassen, sobald er Probleme hat, dass niemand noch etwas mit ihm zu tun haben will. Sogar der Techniker kommt nur sehr widerwillig. Haben Sie schon die Treiber gelöscht und neu installiert? Tiefer Seufzer. Das Gerät steht einfach nur da. Hilflos und abhängig. Man schaltet es an und aus, zieht an USB-Kabeln, Steckern, öffnet und schließt Fächer und Klappen, aber wirklich kümmern tut sich niemand. Hin und wieder, wenn ich schlecht drauf bin, denke ich auch schon mal, habe ich mich hierfür so abgerackert? Habe ich mich für jede Sprosse auf der gesellschaftlichen Leiter so abgerackert, um schließlich hier zu landen? Doch dann sehe ich den Drucker an und fühle mich schuldig, denn ich möchte ihn nicht verlassen. Ich respektiere ihn. Ich schon. Das erste Blatt schiebt sich aus dem Gerät.
Als ich gerade ins Gymnasium gekommen war, sagte einmal jemand zu mir, »Ihr seid die ärmsten Menschen, die ich kenne.«
Zweites Blatt.
Arm ist ein großes Wort. Ich kannte viel ärmere Menschen.
3.
Kinder, deren Eltern am Ende der Grundschulzeit weinten, weil sie wussten, dass es immer schlimmer werden würde.
4.
Eine Klassenfahrt später, in der Mittelstufe, stellte sich heraus, dass alle eine Regenjacke besaßen außer mir.
5.
Dass Kinder Apfelsinensaft sagten statt O-Saft. Dass sie auch Segelschuhe hatten und Segeljacken. Ich dachte immer, das sei nur ein Klischee.
6. Ich höre ein Geräusch. Langsame Schritte auf dem weichen Teppich vor der Tür. Ich bin darauf trainiert, so etwas über die Druckergeräusche hinweg zu hören. Ich halte still. Der Drucker ist bei der 7. Seite. Alles im grünen Bereich.
Apfelsinensaft und Sie. Ich hatte noch nie jemanden gesiezt.
Gleich ist es soweit. Nach dem 8. Blatt höre ich das erste Ticken in der Maschine, ein tiefes Summen. Ich beginne mit meiner Routine, bevor das Keuchen losgeht.
Ehrlich gesagt kommt mir reich sein ziemlich anstrengend vor. Wenn man so viel Kram hat, den man schützen muss, mit Schlössern an der Tür, Versicherungen, es darf nichts kaputt gehen. Und wenn doch, wo liegt bloß die Garantie? Hat man die irgendwo aufbewahrt, in einer Klarsichtfolie in einer Schublade? Man muss sich Sorgen machen über sein zukünftiges Erbe und wie viel Prozent davon ans Finanzamt geht. Man muss über den Maximalbetrag von Schenkungen nachdenken. Wenn man ein Haus kauft, ist man daran gebunden. dann muss man den Immobilienmarkt im Auge behalten und fürchten, dass er einbrechen könnte. Man muss sich damit beschäftigen, welche Partei den Hypothekenzinsabzug erhalten will und dann dafür sorgen, dass diese Partei an die Macht kommt. Man muss sich über den Benzinpreis Gedanken machen und ob der jenseits der Grenze niedriger ist, um dann auszurechnen, ob es sich lohnt, rüberzufahren. Irgendjemandes Mutter sagte mal zu mir, nachdem sie erklärt hatte, wie viel Arbeit es sei, ihr Segelboot rund ums Jahr in Schuss zu halten, Besitz bedeutet Belastung.
Auf meinem Bildschirm erscheint die Meldung, dass dem gemeinsamen Kalender eine Veranstaltung hinzugefügt wurde. Ist die mit Anstrengung verbunden? Das muss ich natürlich vorher wissen. Muss man sich dabei bewegen? Dann bleibe ich lieber in meinem Büro. Ich höre, wie sich enthusiastische Schritte nähern, dann die Klinke. Meine Kollegin von der PR-Abteilung steckt ihren symmetrischen Kopf zur Tür herein. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wir wollen heute in der Mittagspause picknicken. Sie schließt die Tür wieder. Ich hasse Picknicken. Das ist wie Karaoke. Alle müssen mitmachen und wenn du meckerst, bist du die Spaßbremse. Die Tür geht wieder auf. Übrigens, erstickst du nicht in dieser kleinen Kammer? Wir können uns was Besseres überlegen, wenn du möchtest. Den Drucker woanders hinstellen oder so. Den Drucker woanders hinstellen? Geht schon, sage ich, während ich spüre, wie ein Schweißtropfen aus meiner Achselhöhle kullert. Meine Finger hinterlassen feuchte Abdrücke auf dem Drucker, auf meiner Tastatur und auf den Briefen. Meine Beine kleben am Stuhl. Ich hab ja den Ventilator. Okay. Die Tür wird geschlossen. Der Ventilator, ein klapperndes weißes Monstrum, macht eine Vierteldrehung und wendet sich teils dem Drucker, teils mir zu. Wenn der Ventilator in meine Richtung bläst, wünschte ich mir, egoistisch wie ich bin, dass das so bleibt, dass er den Schweiß auf meinem Gesicht kühlt. Nur wenn der Ventilator auf mich gerichtet ist, kann ich ein bisschen nachdenken. Aber so geht das natürlich nicht. Schließlich kann ich meinem Drucker die Abkühlung nicht vorenthalten, sonst geht hier gleich alles schief. Er hat es schon so schwer. Ich esse mein Mittagessen an meinem Schreibtisch. Als Marketing nachmittags vorbeikommt, um seine Sachen auszudrucken, zeigt er mir ein Video von irgendetwas, das bei dem Picknick passiert ist. Er muss darüber selbst furchtbar lachen. »Du hättest dabei sein sollen«, sagt er.
Vielleicht ist es gut, dass mein Vater nur Schulden hat. Seine Finanzen in Ordnung zu haben und seine Rechnungen pünktlich zu bezahlen, ist seiner Meinung nach ein Privileg des Bürgertums. Darauf blickt er mit einem ironischen Lächeln herab. Ich denke, schön, dass du da ironisch drüber lachen kannst, aber wenn der Gerichtsvollzieher deinen Fernseher zur Tür rausträgt, weil du die Selbstbeteiligung der Krankenkasse nicht bezahlt hast, hilft dir das auch nicht weiter. Naja, ist ja sein Leben. Und was läuft heute schon noch im Fernsehen? Er ist nach der Scheidung in eine neue Stadt gezogen, hat eine neue Familie gegründet und später auch diese Familie verlassen. Wir sehen uns einmal im Jahr und reden dann über nichts. Mein Vater redet sowieso nicht. War das vielleicht ein Trend der 90er Jahre? Meine Mutter bekam eine neue Sozialwohnung in der Nachbarschaft zugewiesen. Der vorige Eigentümer hatte den Hinterhof des kleinen Hauses zu einer Voliere umgebaut. Das war der Anfang vom Ende. Nein, wir hatten keine Vögel. Das ist ein sehr spezifisches Hobby für einen anderen Menschenschlag. Was ich sagen will, ich wäre nur zu gerne jemand, der unbeschwert Familienfotos aufs Kaminsims stellt, aber so eine Person bin ich nicht. Und ein Kaminsims habe ich auch nicht.
Der nächste Tag ist nervenaufreibend. Ich gehe wieder ins Büro, fahre meinen Computer hoch und sehe, wie eine Mail eingeht. Ihr Paket wird erneut zugestellt. Keine Adresse, kein Abholungsort. Großbuchstaben machen mich nervös. Zugestellt werden. Was heißt das? Auf jeden Fall heißt es, dass ich es noch nicht bekommen habe. Ich brauche dieses Paket. Es ist für meine Arbeit unentbehrlich. Meine Kollegen erwarten es ungeduldig. Dieses Paket ist essentiell. Stress ist heutzutage Todesursache Nummer 1. Deshalb zwinge ich mich, ruhig zu bleiben. Bei der Postsortierung ist einfach etwas schiefgegangen. Das ist ganz normal und überhaupt nicht schlimm. Diese Mail wurde automatisch versandt. Das sorgt öfter mal für Verwirrung. Ich werde mich nicht beschweren, denn Paketzusteller haben es schon schwer genug. Den ganzen Morgen habe ich quälende Bauchschmerzen, doch es gelingt mir hin und wieder zu vergessen, weshalb. Das Paket wird sicher morgen ankommen. Solange bloß heute niemand danach fragt, ist alles gut. Aber vielleicht wurde es an eine andere falsche Adresse geschickt, überhaupt nicht in die Straße, in der ich gesucht habe. Vielleicht wurde es später verschickt und kommt erst morgen im Sexshop an. Ich hätte dort unbedingt die richtige Anschrift hinterlassen sollen. Warum habe ich daran bloß nicht früher gedacht? Hoffentlich erinnert sich der Mann mit den Krähenfüßen noch an mich und versucht mich zu finden, sollte das Paket ankommen. Oder vielleicht wurde es ja doch beim Sexshop abgegeben, schon vor Tagen, und der Krähenfußmann hat mich angelogen, das Paket geöffnet, den Wert erkannt und den Inhalt im Darknet verkauft. Vielleicht hat er nur so nett getan. Nervosität ist ansteckend, das spüre ich am Drucker, der ein ganzes Stück gehetzter druckt als sonst.
In einer griechischen Siedlung, am Fuße eines ruhenden Vulkans, lebte einst Nervia, Nichte von Damokles, dem Schmeichler Dionysos des Älteren, im Exil. Die Dorfbewohner lebten in ständiger Gefahr. Obwohl sie den Vulkan als einen Kameraden ansahen, konnte dieser, naturgemäß, jederzeit ihren Tod bedeuten. Selbst im Schlaf waren sie angespannt. Das lag an Nervias Anwesenheit. Aus Wut über ihre Verbannung legte sie sich wie eine weiße Nebelbank über das Tal und machte keine Anstalten, je wieder zu verschwinden. Je dichter die Menschen beisammen wohnten, desto stärker war Nervias Präsenz. Lange ging das gut. Doch wer schläft, ganz gleich wie tief, wacht irgendwann auf. 361 oder 362 vor Christus, das ist nicht eindeutig überliefert, tanzte Nervia wie gewohnt mit auf dem Weinfest des Dorfes. Das Fest war der einzige Moment im Jahr, an dem die Dorfbewohner sie vorbehaltlos willkommen hießen. Man trank auf ihr Wohl. Doch dieses Jahr war anders als andere Jahre. Die Spannung, die Nervia mit sich brachte, wurde immer größer. Sie tanzte, kreiste, kreiselte durch das Tal, erklomm die Flanke des Vulkans über die Weinberge und kehrte wie ein Tornado mit einem Vielfachen an Energie zu der tanzenden Menschenmenge zurück. Das Fest wurde immer wilder. Nie hatten die Menschen sich klarer, glücklicher oder besser gefühlt. Sie waren eins mit allem, was sie umgab. Ihre Nervenenden waren ungewohnt sensibel, ihre Sinnesorgane scharf wie frisch geschliffene Messer. Die Tänzer, die barfuß im Gras tanzten und die laue Herbstbrise auf ihren Gesichtern genossen, waren dermaßen eins mit dem Planeten, dass das immer stärker werdende Beben der Erde dazu zu gehören schien. Das immer grellere Licht kam ihnen in diesem erhebenden Moment der gemeinsamen Erleuchtung selbstverständlich vor. Erst als eine brennende Lawine den Weinberg verschlungen hatte und bald das Tal zu erreichen drohte, bemerkte ein Bewohner die näher kommende Masse. »Endlich«, rief er aus, »erlöse uns.« Die Erde blieb schwarz zurück. Die Leichen der Dorfbewohner fand man wie die der Bewohner von Pompeji, in Medias Res. An ihrer Haltung erkannte man noch tausende Jahre später den Höhepunkt des Glücks.
»Hey, guten Morgen«, sagt mein Chef, als er in meinen Arbeitsbereich eindringt. Ich schrecke auf, denn was ist Einsamkeit? Auffahren, wenn einen jemand anspricht. »Wie läuft es hier?« Mein Chef hält sich sehr gerade, die Schultern bewusst entspannt. Das hat er sicher irgendwo gelernt. All seine Bewegungen sind kontrolliert. Man könnte meinen, ein Roboter hätte sich seines Körpers bemächtigt. Ein echter Mensch, Trademark. Vielleicht würde er das sogar als Kompliment auffassen. Mein Chef ist so jemand, der überzeugt ist, dass Technologie uns nur besser machen kann. Er sagt AI auf Englisch, also AI statt künstliche Intelligenz. Er kommt so gut wie nie auf mein Territorium. Auf einmal werde ich mir meiner Kleidung sehr bewusst. Habe ich genug an? Er tritt in mein kleines Büro und sieht sich um, doch es gibt nicht viel zu entdecken. Den Drucker, den sich hin und her drehenden Ventilator und mich. Er macht einige Schritte Richtung Fenster. Der alte Holzboden knarzt unter seinen Füßen und schaut forschend hinaus. Er sitzt ein Stockwerk unter mir, hat also im Prinzip genau dieselbe Aussicht. Ich setze mich gerade hin, dabei saß ich schon gerade. Mein Magen zieht sich immer ein wenig zusammen, wenn ich mit meinem Chef allein in einem Raum bin. Ich sollte besser so wenig wie möglich sagen, doch stattdessen rede ich viel zu viel. Ich habe keine Angst vor ihm, nicht wirklich. Aber er ist mein Chef und niemand sonst. Er kommt in den meisten meiner Sexträume vor. Gerade will ich anfangen, all das aufzuzählen, was gut gelaufen ist, da sagt er: Eine Frage. Ich hätte gesagt, kleine Frage. Und genau das ist der Grund, warum er Chef ist und nicht ich. Die Schmerzen in meinem Bauch, die ich sowieso schon hatte, breiten sich im Rest meines Körpers aus. Schließlich kann niemand anderes schuld sein. Ich bin die einzige Verantwortliche für dieses Paket. Er weiß das, ich weiß das. Es ist todsicher ein großer Verlust, zumindest wenn wir es wirklich nicht wiederfinden. Ich hätte den Absender um den Sendungsverfolgungscode bitten sollen. Aber dann hätte ich erst herausfinden müssen, wer genau der Absender ist. Und das habe ich nicht getan. Jetzt ist es wahrscheinlich für immer verschwunden. Und wenn dem so ist, dann ist das hundertprozentig meine Schuld. Eine Schuld, für die ich die Konsequenzen tragen muss. Ach übrigens, bevor wir darüber sprechen. Ich habe dich gestern beim Lunch nicht gesehen. Ging's dir nicht gut? Er weiß, dass ich irgendeine Krankheit habe, aber nicht welche. Ja, naja, was soll ich sagen? Nee, eigentlich, ich fand es ein bisschen zu warm. Und der Drucker hat gesponnen. Ich wollte sicher gehen, dass der Druckprozess gut läuft und deshalb im Büro bleiben. Ich lasse ihn da nicht gerne allein. Was rede ich denn da? Also, ich meine, ich wollte sicher sein, dass es mit dem Drucken gut läuft. Weißt du, was ich meine? Mein Chef guckt wieder raus. Kein Problem. Er gibt sich Mühe, ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen. Ich würde gerne mit dir über die Inbox sprechen. Ich sehe ihn so normal wie möglich an. Ob du die in der kommenden Zeit noch mal ein Weilchen übernehmen könntest. Name der Kollegin geht auf Reisen. Oh, wohin denn? Irrelevante Frage. Mein Gott. Ich meine, ja, klar. Super. Naja, du hast das ja schon mal gemacht, deshalb bin ich sicher, das klappt, oder?